Michail Bulgakov, Meister und Margarita. Aus dem Russischen von Alexander Nitzberg. Zweiter Teil.
Kapitel 3. Der siebte Beweis. Ja, es war um die 10. Stunde des Morgens, verehrter Iwan Nikolajewitsch, sagte der Professor. Der Dichter strich sich über die Stirn wie jemand, der eben erst zu sich kommt, und stellte fest, auf dem Square war es Abend. Das Wasser im Teich wurde schwarz. Darin flitzte bereits so ein leichtes Bötchen mit Paddelgeplätscher und Mädelgechilpe.
Ist ja schon Abend. Vielleicht hat er das auch gar nicht erzählt. Vielleicht bin ich bloß eingepennt und hab's geträumt.
Der Moskauer Himmel schien wie gebleicht und ganz deutlich war in der Höhe der Vollmond zu sehen. Noch nicht von goldener, sondern von weißer Farbe.
Ihr Bericht, Professor, ist hochgradig interessant.
Na, 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 erwiderte der Professor mit gönnerhaftem Lächeln.
Auch wenn er sich gar nicht mit den Evangelien deckt.
Sie wissen doch besser als ich, was von den Evangelienberichten im historischen Sinne zu halten sei.
Und auf einmal winkte er die Freunde geheimnisvoll zu sich heran.
Immerhin war ich selber dabei. Auf der Galerie bei Pontius Pilatus, im Garten, als er sich mit Kaiphas unterhielt. Und auch dort auf der Tribüne. Natürlich nur insgeheim, gewissermaßen inkognito. Also, niemandem weitersagen. Das bleibt ganz unter uns.
Psst. Da wurde es still.
Na prima, da klärt sich doch glatt alles auf. Ein Irrer aus Deutschland. Oder aber der ist gerade hier am Patriarchenteich übergeschnappt.
Ja, in der Tat. Alles klärte sich auf.
Der Professor ist halt verrückt.
Berlioz wusste auch gleich, was zu tun war. Er lehnte sich auf der Bank zurück und begann, hinter dem Rücken des Professors, Iwan Bestomny zuzuzwinkern, nach dem Motto, bloß nicht widersprechen.
Aber ja, das ist alles gut möglich, sogar sehr gut möglich, das mit Pontius Pilatus und der Galerie und überhaupt. Sind Sie denn allein hergereist oder mit Ihrer Frau Gemahlin?
Allein, ich bin immer allein, sagte schwermütig der Gelehrte.
Und wo gedenken Sie unterzukommen?
In Ihrer Wohnung.
Der Verrückte antwortete unverschämt und mit einem Zwinkern.
Ich bin natürlich hocherfreut, doch es wäre für Sie nicht gerade bequem, wohingegen die Zimmer im Metropol wirklich hervorragend sind. Ein Hotel erster Klasse.
Und den Teufel, den gibt es natürlich auch nicht.
Der Kranke erkundigte sich belustigt bei Iwan Nikolajewitsch.
Den Teufel?
Iwan Nikolajewitsch war ganz durcheinander von all dem Mumpitz.
Worauf Sie Gift nehmen können.
Das wird ja immer besser mit Ihnen. Wonach man auch fragt, es ist gar nicht da. Es gibt ihn also nicht. Kein bisschen. Wie?
Ist ja gut, Professor. Raunte Berlioz, um den Kranken nicht unnötig aufzuregen.
Sie bleiben jetzt hier einen Moment lang sitzen, mit dem Genossen Bestomny. Ich flitze nur eben zur Straßenecke, häng mich kurz an die Strippe und dann begleiten wir Sie, wo auch immer Sie hinwollen.
Berlioz' Plan verdiente alle Achtung. Zur nächsten Telefonzelle rennen, das Ausländeramt benachrichtigen. Ein hergereister Sachverständiger sitzt hier auf dem Square, offenbar geistig verwirrt. Also dringend was unternehmen, sonst nimmt dieses ganze Kuddelmuddel noch eine höchst unerfreuliche Wendung.
Anrufen? Warum nicht? Doch glauben Sie wenigstens an den Teufel. Mehr kann ich auch gar nicht verlangen. Schließlich existiert dafür ein siebter Beweis, der ist hieb- und stichfest und soll Ihnen gleich präsentiert werden.
Gewiss, gewiss, sagte Berlioz mit gekünstelter Sanftheit und eilte zum Ausgang Ecke Bronnaja und die Jarmolajewski-Gasse.
Michail Alexandrowitsch!
Jener zuckte zusammen, wandte den Kopf, doch beschwichtigte sich mit dem Gedanken, der Professor kenne auch seinen Namen aus irgendwelchen Zeitungen. Der Professor indes schrie, die Hände zum Sprachrohr gelegt.
»Wenn's beliebt, lass ich alsbald ein Telegramm aufsetzen an Ihren Herrn Onkel in Kiew.«
Und schon wieder durchfuhr es Berlioz. Woher weiß der Verrückte vom Kiewer Onkel?
»So ein bizarres Subjekt aber auch. Es melden, es schleunigst melden. Sollen die ihn gefälligst durchleuchten?«
Aber just vor dem Ausgang zur Bronnaja verließ jetzt die Bank und schlenderte geradewegs auf den Redakteur zu, haargenau jener Kerl, der sich vorhin bei Sonnenlicht aus der fettigen Schwüle geformt hatte. Nur, dass er jetzt nicht mehr aus Luft war, vielmehr normal, leibhaftig. Schnurrbart wie Hühnerfedern, kleine Augen, hämisch und halb besoffen, karierte Hose, viel zu weit hochgezogen, freier Blick auf schmutzige weiße Socken.
Der Herr suchen das Tourniquet? Bitte hier herüber und schon sind Sie da, wo Sie hin müssen.
Berlioz eilte zum Tourniquet und griff danach mit der Hand.
Eigentlich könnten Sie für den Tipp auch was bringen lassen, aufs Wohl des ehemaligen Kirchenchorleiters.
Kaum hatte er es gedreht, um hindurch zu gelangen, als ihm weißes und grellrotes Licht in die Augen schlug. Aus einem gläsernen Kasten strahlte die Meldung, Tram fährt ein.
Da raste die Tram auch wirklich heran. Auf der neu gebauten Linie von der Jamolajewski in die Bronner hereinbiegend. Und nach der Kurve, auf der geraden Strecke, wurde sie plötzlich von innen elektrisch erleuchtet, brüllte und brauste los.
Der umsichtige Berlioz entschloss sich, hinter das Drehkreuz zu treten. Er fasste den Holm mit der Hand und tat einen Schritt zurück. Da glitt seine Hand unversehens ab und riss sich frei. Der Fuß aber rutschte wie auf Eis, unaufhaltsam über das Pflaster fort. Der andere Fuß wurde hochgeschleudert.
Er versuchte, sich irgendwie festzuhalten und fiel auf den Rücken. Sein Hinterkopf prallte gegen die Steine.
Und über sich konnte er in der Höhe, war das nun rechts oder links, den vergoldeten Vollmond erkennen. Er sah das ungestüm näherrückende, ganz und gar schreckensbleiche Gesicht der Wagenführerin samt ihrer hellroten Komsomolzenbinde. Kein Schrei kam aus Berlioz' Kehle.
Die Fahrerin zog die elektrische Bremse. Der Wagen duckte sich, hob wieder ab und dröhnend und klirrend zerplatzten die Scheiben.
Und jemand in Berlioz' Hirn rief verzweifelt, Nanu? Dann aber wurde es zappenduster. Die Tram hatte Berlioz überrollt. Und an den Zaun der Patriarchenallee kullerte über das schräge Pflaster ein dunkles, rundes Objekt. Dort sprang es zurück und hopste weiter, die Bronnayer Straße entlang. Das war der abgeschnittene Kopf von Berlioz.
Oi! Anuschka!
Anuschka! Anuschka! Наша Аннушка!
Наша Аннушка! Ах.
Это ее работа!
Alles ihr Werk!
Alles ihr Werk!
Она ругалась, ругалась!
Аннушка!
Ausgerutscht!
Ausgerutscht und dann auf die Gleise!
Бедненький!
Der Ärmste! Аннушка!
Kapitel 4 Die Verfolgung. Die hysterischen Frauenschreie waren verhallt, die bohrenden Pfiffe der Miliz hatten ausgeschrillt, die beiden Rettungswagen sich fortbewegt, der eine mit dem kopflosen Körper und dem abgeschnittenen Kopf Richtung Leichenhalle, der andere mit der von Glassplittern verletzten bildhübschen Wagenführerin. Die Straßenkehrer in weißen Schürzen räumten die Scherben weg und streuten Sand auf die Blutlachen, während Iwan Nikolajewitsch, ohne das Tourniquet erreicht zu haben, rücklings auf die Bank fiel und in dieser Lage verharrte. Auf der Allee eilten ratlose Menschen am Dichter vorbei und jammerten.
Anuschka, unsere Anuschka, die vom Gartenring. Alles nur ihr Werk. Holt sich vom Laden Sonnenblumenöl. Eine Literflasche und haut sie dort am Drehkreuz kaputt. Ihr ganzer Rock hinüber. Was hat die sich schwarz geärgert? Und der Ärmste. Der ist doch glatt ausgerutscht und kam vor die Gleise gebrettert.
Am Wort Anuschka klebten noch weitere Wörter wie Sonnenblumenöl und warum auch immer Pontius Pilatus. Letzteren verwarf der Dichter sofort und begann, den Faden von Anuschka herzuspinnen. Und dieser Faden war schnellstens geknüpft und führte schnurstracks zum verrückten Professor.
Mit Verlaub, sagte der nicht, die Besprechung fällt aus, weil Anuschka Sonnenblumenöl verschüttet hat? Und da schon her. Sie ist ausgefallen.
Doch nicht genug. Der geheimnisvolle Sachverständige hatte im Voraus den gesamten Verlauf von Berlioz' schrecklichem Tod gekannt.
Erstens, der ist überhaupt kein Verrückter. Alles Kokolores. Und zweitens, hat er das alles etwa selber eingefädelt?
Mit einer gewaltigen Kraftanstrengung gelang es Iwan Nikolajewitsch, die Bank zu verlassen. Und er rannte dorthin zurück, wo er mit dem Professor gesprochen hatte. An Iwan Nikolajewitschs Platz saß nunmehr die Nervensäge von Kirchenchorleiter.
Los, wer sind Sie?
Nix verstehen Russisch.
Nur keine Spielchen. Ja, gerade noch haben Sie ziemlich fließend Russisch geredet. Sie sind kein Deutscher und kein Professor. Sie sind ein Mörder und Spion, Papiere.
He, Sie? Fiel der eklige Kirchenchorleiter ein. Sie belästigen einen Touristen.
Bitte dies gütigst zu unterlassen. Wird neuerdings strengstens geahndet.
Iwan merkte, die Sache geriet aus dem Ruder.
Ah, du steckst wohl mit ihm unter einer Decke. Willst mich wohl verschaukeln, wie? Na warte, Bürschchen, du kommst gleich mit aufs Revier.
Er versuchte, die Kanaille am Ärmel zu packen und griff daneben. Der Kirchenchorleiter war wie vom Erdboden verschluckt. Iwan schnappte nach Luft. Dann sah er den verhassten Fremden. Dieser schritt schon zum Ausgang Patriarchengasse.
Und zwar keineswegs allein, sondern mit dem zweifelhaften Chorleiter an seiner Seite. Und als Dritter in der Clique, weiß der Geier, woher gekommen, marschierte so ein riesiges Katervieh.
Der Kirchenchorleiter schmiss sich mit phänomenalem Geschick in den fahrenden Omnibus Richtung Arbatplatz und düste davon. Weil dieser ihm nun durch die Lappen ging, knöpfte sich Iwan den Kater vor und konnte beobachten, wie das erstaunliche Biest auf die Plattform der Trambahn A zuging, die an der Haltestelle gewartet hatte.
Der stieß rotzfrech eine piepsende Dame zurück, klammerte sich am Geländer fest und unternahm sogar den Versuch, durchs Fenster, das wegen der furchtbaren Hitze offen stand, der Schaffnerin Kupfergeld zuzustecken.
Kater raus! Mit dem Kater raus! Husch, husch! Sonst rufe ich die Miliz!
Sobald sie jedoch an der Schnur zog, worauf der Wagen ins Rollen kam, verhielt sich der Kater wie alle, die selbst hinauskomplimentiert dennoch partout mitfahren wollen.
Er ließ die drei Wagen an sich vorbei, sprang auf die Stoßstange des letzten auf, ergriff mit der Pfote irgendein dickes Kabel, das da aus der Wand heraushing, und zischte mit der Bahn weg.
Mit derlei Manöver hatte er sich tatsächlich die Karte gespart. Abgelenkt durch das elende Viech hätte Iwan um ein Haar auch den wichtigsten von den dreien verloren, den Professor selbst. Der Dichter sputete sich, nahm die Beine unter den Arm, schubste so manchen Passanten, aber näherte sich dem Professor kein Stück. Der Professor war verschwunden. Iwan Nikolajewitsch wurde konfus, aber nur kurz. Denn plötzlich wusste er, dass der Professor natürlich nur im Haus Nummer 13 sein konnte. Und da selbst nirgends sonst als in der Wohnung 47. Nachdem er durch den Hauseingang hereingestürzt war, sauste Iwan Nikolajewitsch hoch zur ersten Etage, fand augenblicklich die besagte Wohnung und klingelte hastig. Es dauerte nicht lange, da öffnete ihm ein Mädchen von circa 5 Jahren, stellte dem Eingetretenen keinerlei Fragen und entfernte sich gleich wieder. Ein riesiger, völlig verwahrloster Flur, dürftig beleuchtet vom winzigen Ecklicht ganz oben unter der schmutzigen, schwarzen Decke.
Irgendwo brüllte mit dumpfer männlicher Stimme ein Rundfunkgerät zornige Verse heraus.
Sie sind weg, wie's heißt.
Die unbekannte Umgebung machte Iwan Nikolajewitsch kein bisschen verlegen.
In eine andere Welt. Leerer Raum.
Der sitzt garantiert im Badezimmer versteckt.
Seine Hand fand auch bald die Klinke, zerrte locker daran. Der Haken sprang aus der Öse und Iwan trat doch tatsächlich ins Badezimmer. Ein Glücksfall eben. Freilich kein Glücksfall von der erhofften Sorte.
Tja, in der nämlichen Badewanne stand nun ein Fräulein. Splitternackt, eingeseift. In der Hand ein Bastwisch. Kirjuschka! Kirjuschka! rief die.
Kirjuschka! Sie Scherzbold! Was soll das? Fjodor Iwanowitsch wird doch jeden Augenblick zurückkommen. Los, weg hier! Na, wird's bald!
Und dann holte sie mit dem Bastwisch aus. Eindeutig eine Verwechslung, an der eindeutig Iwan Nikolajewitsch schuld war. Nur, dass er es nicht einsehen wollte. Tadelnd »Du Flittchen« ausrief, um dann »So mir nichts, dir nichts« in der Küche zu landen. Ein einsamer Mondstrahl sickerte durch das schmuddelige, jahrelang ungeputzte Fenster und erleuchtete karg jene Ecke, wo in Staub und Spinnweben eine vergessene Ikone hing. hinter deren Schrein die Enden von zwei Traukerzen hervorlugten. Niemand weiß, welch eine Schnapsidee von Iwan Besitz ergriffen hatte, doch bevor er zum einstigen Dienstboteneingang hinausgeflitzt war, lieh er sich kurzerhand noch eine der beiden Kerzen sowie die kleine Ikone aus. Mit diesen Objekten vor sich hin brummend verließ er die fremde Wohnung. In einer verlassenen, trostlosen Gasse sah sich der Dichter nach dem Flüchtigen um und konnte ihn nirgends entdecken.
»Natürlich, der ist an der Moskwa. Nichts wie hin.«
Schon wenige Augenblicke später durfte man Iwan Nikolajewitsch an dem granitenen Amphitheater des Moskwa-Flusses beobachten. Er entledigte sich seiner Hüllen und übergab sie der Obhut eines freundlichen Bartträgers. Der saß und rauchte was Selbstgedrehtes, und neben ihm lag ein lumpiger weißer Bauernkittel samt einem Paar aufgeschnürter, plattgetretener Schuhe. Um sich ein wenig abzukühlen, fuchtelte Iwan mit den Armen und schnellte darauf, wie eine Schwalbe im Sturzflug, hinein in die Flut. Als nun Iwan triefend und tänzelnd die Stufen zurück zu der Stelle erklomm, wo er seine Kleidung unter dem wachsamen Auge des bärtigen Mannes gelassen, stellte sich plötzlich heraus, dass beides entführt worden war. Das heißt, nicht allein die Kleidung, sondern vor allem der Bärtige selbst. Genau dort, wo vor dem noch der Haufen Klamotten gelegen hatte, sind außer dem lumpigen Bauernkittel nur eine gestreifte Unterhose, die Kerze, das Heiligenbildchen und Streichhölzer geblieben. In machtloser Wut zeigte Iwan jemandem in der Ferne die Faust und bedeckte die eigene Blöße mit dem traurigen Überresten. Er hob alles auf, Ikone, Kerze und Streichhölzer, und sagte sich selbst mit fester Stimme: »Und jetzt zum Gribajedow.«
»Ja, zweifellos ist er dort.«
In der Stadt hatte bereits das abendliche Treiben begonnen. Alle Fenster standen weit offen, und in jedem Fenster brannte ein Licht unter orangefarbenem Lampenschirm. Und jedes Fenster und jede Tür und jedes Tor und jedes Dach und jede Mansarde und jeder Keller und jeder Hof krächzte heiser die Polonaise aus der Oper Eugen Onegin.
»Also vom größeren Straßenabstand nehmen? Durch die Hintergässchen, da sind die Menschen nicht ganz so lästig.«
Da stehen die Chancen geringer, dass ein armer, barfüßiger Mann schikaniert und mit Fragen bedrängt wird. Gedacht, getan. Und auf ins verborgene Labyrinth der Abbatgassen, unter den Mauern hindurchgeschlichen, mit angstvollen Blicken und sich pausenlos umsehend, zum anderen Mal in den Einfahrten wartend, beampelte Kreuzungen meidend sowie prunkvolle Botschaftsfassaden. Und auf seinem gesamten beschwerlichen Weg wurde er, weiß der Himmel wieso, unsäglich von jenem allwesenden Opernorchester gepeinigt, zu dessen Begleitung ein wuchtiger Bass seine heißgeliebte Tatjana besang.
Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны, юноши в расцвете лет, едва увидевшему свет и закаленному судьбой бойцу с седою головой.
Kapitel 5. Es war einmal im Gribajedow. Das alte, cremefarbene Haus mit zwei Stockwerken lag am Boulevardring inmitten eines verkümmerten Gartens durch gezierte Gusseisengitter vom Bürgersteig abgetrennt. Die kleine Fläche davor war mit Asphalt überdeckt. Im Winter prangte auf ihr nur ein Schneehaufen mit Schaufel. Im Sommer jedoch wandelte sie sich zum prachtvollsten Restaurant unter einem leinenen Zeltdach. Das Haus hieß das Haus Gribojedows, aufgrund der Bewandtnis, dass es angeblich, anno dazumal, einer Tante des Schriftstellers Alexander Gribojedow gehört hatte. Hatte es nicht, weiß der Geier, spielt keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass es in unserer Zeit der besagten Masolit gehörte, an deren Spitze der unglückselige Michail Alexandrowitsch Berlioz gestanden hatte, natürlich vor seinem Auftritt am Patriarchenteich. Als Liebhaber kurzer Worte sprachen die Mitglieder der Masolit jedoch niemals vom Haus Griboyedows, sondern nannten es kumpelhaft Griboyedow.
Hab mich gestern 2 Stunden im Griboyedow rumgedrückt.
Und? Was gebracht?
Immerhin, 1 Monat in Jalta.
Du kleiner Glückspilz.
Ja, geh mal zu Berlioz. Der ist heute von 4 bis 5 im Griboyedow.
Und ähnliches mehr. Die Masolit hatte es sich im Griboyedow so richtig bequem gemacht. Jeder Besucher wurde zuerst mit Bekundungen diverser Sportzirkel konfrontiert, wie auch mit Gruppen- und Einzelporträts der Mitgliederautoren. Sie hingen, gemeint sind die Porträts, entlang der Treppe zum nächsten Stock. Sobald man die riesige Schlange passierte, die schon unten beim Pförtner begann, wurde ein weiteres Schild sichtbar, an einer Tür, durch die im Sekundentakt größere Menschenmengen strömten. Wohnungsangelegenheiten. Nach den Wohnungsangelegenheiten fiel der Blick auf das bezauberndste Bild. Ein über allen Gipfeln reitender Held im Filzmantel, das Gewehr umgehängt. Weiter unten ein palmenbewachsener Balkon. Am Balkon ein junger Mann mit struppigem Haar, die außerordentlich lebhaften Augen nach oben gerichtet, in der Hand was zum Schreiben. Der Titel verhieß »Langfristige künstlerische Aufenthaltsstipendien ab 2 Wochen«, Erzählung, Novelle, bis zu 1 Jahr, Roman, Trilogie. Auch vor dieser Tür stand eine Schlange, aber nicht allzu lang, gerade mal 150 Leute. Jeder Besucher, es sei denn, er war vollkommen vernagelt, merkte sogleich, die Glückseligen, also die Mitglieder, haben es wirklich, wirklich gut. Und glühender Neid nagte an ihm. Was lässt sich zur Ehrenrettung des Neids schon sagen? Sicher, es ist ein Gefühl von der übelsten Sorte. Und trotzdem muss man sich auch einmal in den Besucher hineinversetzen können, zumal das, was er oben gesehen hat, nicht alles war, beileibe nicht alles. Denn das gesamte Erdgeschoss des Tantenhauses beherbergte ein Restaurant. Und was für eins. Aus gutem Grund galt es in Moskau als das Allerfeinste. Und zwar nicht nur deshalb, weil es 2 große Bogensäle für sich beanspruchte, deren Decken lila Pferde mit assyrischen Mähnen schmückten, nicht nur deshalb, weil über jede Tischleuchte ein gemustertes Tuch gelegt war, nicht nur deshalb, weil kein gewöhnlicher Sterblicher von der Straße dort jemals hineingelangt wäre, sondern vor allem deshalb, weil die Qualität der Griboyedowschen Gastronomie jedes andere Restaurant in Moskau haushoch schlug und das Preis-Leistungs-Verhältnis mehr als kulant, ja geradezu großzügig war.
Ja, es war einmal. Noch heute erinnern sich die Einheimischen an das gute alte Griboyedow. Sterlet in Silbergeschirr, in Filets geschnittener Sterlet mit darüber gelegten Krebshälsen und frischem Kaviar.
Oder das köstliche Drosselfilet.
Wie?
Schon vergessen? Ja, das mit den Trüffeln.
Oder Eier Madame Cocotte mit Champignon-Püree in Näpfchen.
Oder Wachteln, Genueser Art, für lächerliche 59. Dazu höfliche Kellner und Jazz.
Und im Juli die ganze Familie auf der Datscha. Sie selbst von unaufschiebbaren literarischen Geschäften in der Stadt aufgehalten. Schatten des kletternden Weinlaubs, im goldenen Fleck auf dem saubersten Tafeltuch, ein Teller Potage Brintanier. In der Kehle mussierendes Sprudelwasser.
Das reicht, das reicht. Bleib auf dem Teppichleser und folge mir nach. An jenem Abend, da Berlioz am Patriarchenteich starb, war 22:30 oben im Griboyedow nur ein einziges Zimmer erhellt. Darin hockten 12 Literaten, zur Besprechung versammelt, und erwarteten daselbst Michail Alexandrowitsch. Alle, die jetzt in der Administration der Masolit saßen, ob auf Stühlen, Tischen oder sogar den 2 Fensterbrettern, litten massiv unter der Hitze. Was die Stadt Moskau während des Tages im Straßenasphalt an Glut aufgenommen hatte, gab sie jetzt wieder zurück. Aus dem Keller des Tantenhauses, sprich aus der Küche des Restaurants, roch es nach Zwiebeln und jedermann wollte nur trinken und war nervös und verärgert. Der Belletrist Beskudnikow, ein ruhiger, stilvoll gekleideter Herr mit wachsamem, doch ungreifbarem Blick, zog seine Uhr aus der Tasche. Der Zeiger näherte sich der 11. Beskudnikow klopfte mit dem Finger gegen das Zifferblatt und hielt es einem Nachbarn hin, dem Dichter Dwubratski. Dieser saß auf der Tischkante und ließ vor lauter Langeweile die Füße mit den gelben gummierten Pantoffeln baumeln. »Sowas aber auch«, murmelte Dwubratski.
»Der Bursch ist vermutlich beim Angeln an der Kliasma.«
Nastassja Lukinischna Nepremenowa, Autorin säbelrasselnder Seemannsgeschichten unter dem Namen Steuermann Jim, reagierte mit markiger Stimme. Mit Verlaub, parierte kühn der Verfasser beliebter Sketche Sagriwow.
»Ich selbst hätte wahrlich nichts dagegen, jetzt auf dem Balkon etwas Tee zu schlürfen, statt hier zu schmoren. Die Besprechung war doch für 10 angesagt.«
»Dabei ist es jetzt an der Kliasma so schön«, stichelte Steuermann Jim die Anwesenden. Sie wusste zu gut. Pereligino, das Schriftstellerdorf an der Kliasma, war für alle ein Wunderpunkt.
»Da singen jetzt schon die Nachtigallen. Ich selbst kann ja besser im Grünen arbeiten. Besonders im Frühling.«
»Tja, Schwein müsste man haben.«
»Genossen, nicht neidisch sein. Es gibt doch nur 22 Datschen. 7 weitere werden gebaut. Wir aber sind 3000 Mann.«
3111, korrigierte jemand hinter der Ecke.
»Na bitte, was willst du machen? Die Datschen kriegen selbstverständlich die Talentiertesten unter uns.«
»Jawohl, die Leithammel«, stürzte sich schroff ins Getümmel der Drehbuchschreiber Glucharjow.
»Ist mir jetzt Schnurz. Doch was mir nicht Schnurz ist, gleich wird's 23:30.«
Alle heulten auf, eine Meuterei. Er hätte auch selbst anrufen können, schrien Deniskin, Glucharjow und Quandt. Ja nun, das Schreien war überflüssig. Michail Alexandrowitsch hätte auf keinen Fall selbst anrufen können, denn weit vom Griboyedow entfernt, in einem riesigen Saal, von 1000 kerzigen Birnen erleuchtet, lag auf 3 Tischen, was noch vor kurzem für Michail Alexandrowitsch gegolten hatte.
Vor dem Enthaupteten standen also der Professor der Gerichtsmedizin, ein Pathologe mit seinem Prosektor, die Ermittler sowie der telefonisch vom Krankenbett seiner Frau abberufene Stellvertreter Berlioz, der Literat Scheldibin. Ein Wagen hatte Scheldibin abgeholt und ihn zusammen mit den Ermittlern zuallererst, es war gegen 12, in die Wohnung des Getöteten befördert, wo dessen Papiere versiegelt wurden, bevor es zur Leichenhalle ging. Man beriet sich, um den Toten stehend, was denn besser wäre, den abgetrennten Kopf wieder drannähen oder den Körper im Griboyedow-Saal aufbauen, bis ans Kinn überzogen mit schwarzem Stoff.
Wie gesagt, Michail Alexandrowitsch hätte auf gar keinen Fall selbst anrufen können, weshalb all das empörte Geschrei seitens Deniskins, Glucharjows, Quandts und Beskudnikows in der Tat mehr als entbehrlich war. Punkt Mitternacht verließen alle 12 Literaten den oberen Stock und begaben sich ins Restaurant. Die Tischchen auf der Veranda waren, wie vermutet, sämtlichst besetzt. Also musste man wohl oder übel in diesen zwar schönen, aber so überaus stickigen Sälen dinieren. Punkt Mitternacht krachte im ersten von ihnen etwas, schmetterte, schepperte, ruckelte. Schon miaute ein piepsendes Männerstimmlein zur Musik sein verzweifeltes »Halleluja«. Und los brach Griboyedows berüchtigter Jazz. Und plötzlich entfesselt zuckten im Foxtrott die beiden Säle und ihnen nach tanzte wie toll die ganze Veranda.
Es tanzte Glucharjow mit Tamara Halbmond, einer Lyrikerin. Es tanzte Quandt, es tanzte der Romancier Schupokow mit irgendeiner Schauspielerin im gelben Dress. Es tanzten Dragunski und Tscherdaktschki. Der kleine Deniskin mit der Riesin Steuermann Jim. Es tanzte die bildhübsche Architektin Semejkina Gall, festgepackt von einem Fremden in weißer Jutehose. Der Autor Johann von der Insel Kronstadt und ein gewisser Witja Kuftik aus Rostov, angeblich ein Regisseur, auf der Wange purpurne Schuppenflechte. Es tanzten die Vertreter des Poetenausschusses, als da sind Pavianow, Blasfeminow, Süßlich, Spitschkin, Adelfina Bustiak.
Schweißgebadet trugen die Kellner über den Köpfen beschlagene Bierkrüge.
Tut mir leid, mein Herr.
Irgendwo kommandierte eine Stimme durchs Sprachrohr.
Karischer 1
und Fleischtöpfchen zwei.
Ah, einen Wodka abgemischt.
Achtung, Vorsicht, Vorsicht.
Und für den Nischke noch ein Bier.
Und Flecksuppe Gospodarna.
Ja. Kurzum, die Hölle.
Berlioz!
Plötzlich flatterte von einem Tischchen das Wort Berlioz auf.
Was war das?
Plötzlich zerbrach der Jazz.
Was?
War verhallt, wie mit der Faust plattgehauen.
Berlioz!
Jemand hetzte umher und schrie, es sei ein Gebot der Stunde, und zwar hier und jetzt, und zwar ohne Aufschub, und zwar alle zusammen, ein Telegramm aufzusetzen und es sofort zu versenden. Bloß, was für ein Telegramm und wohin?
Und vor allem an wen? Wozu braucht überhaupt ein Telegramm, wohlgemerkt ganz gleich welchen Inhalts jemand, dessen zerschmetterter Hinterkopf sich gerade in der festen Gummihand des Prosektors befindet? Er ist halt tot, hat keinen Bedarf an Telegrammen. Es ist vorbei, darum müssen wir nicht den Telegrafen unnötig belasten. Womit könnte man Michail Alexandrowitsch Berlioz jetzt noch helfen? Etwa dadurch, dass man hungrig bleibt?
Es versteht sich eigentlich fast von selbst, dass der Flügel zugeklappt und geschlossen wurde. Die Jazzkapelle torkelte auseinander. Einige Journalisten fuhren in ihre Redaktionen, um Nachrufe zu schreiben. Die Gastronomie aber führte ihr übliches Nachtleben fort und hätte es wohl auch seelenruhig bis zur Sperrstunde 4 Uhr morgens fortgeführt, wäre da nicht etwas ganz und gar Unerhörtes geschehen, das die Gäste wesentlich stärker verblüffte als die Nachricht von Berlioz Tod. Die ersten, die den Braten rochen, waren die Kutscher draußen am Tor des Griboyedow-Hauses. Einer von ihnen fuhr hoch.
Ahoi! Ja, seht euch den mal an!
Im selben Moment flammte am Gusseisengitter wie aus dem Nichts ein Lichtlein auf und näherte sich der Veranda. Die Sitzenden begannen sich zu erheben, um genauer hinzusehen, und erkannten ein mit dem Lichtlein zusammen in Richtung Restaurant wandelndes, weißes Gespenst. Als es bis ans Spalier vorgerückt war, erstarrten alle hinter ihren Tischchen mit Sterlet-Stückchen auf der Gabel die Augen weit aufgerissen. Und erst da wurden's alle gewahr. Es ist ja überhaupt kein Gespenst. Vielmehr Iwan Nikolajewitsch Bezdomny, ein hochberühmter Poet.
Bezdomny lief barfuß. So ein heller, zerfledderter Bauernkittel, weiße gestreifte Unterhose. In der Hand hielt Iwan Nikolajewitsch die angezündete Traukerze. Seine Wange war frisch zerkratzt. Einem Kellner lief aus dem schräg zur Seite geneigten Krug das Bier auf den Boden.
Jetzt wurden zwei Stimmen hörbar.
Klarer Fall, überhitztes Hirn.
Eine tiefe, männliche und eine zweite, erschrockene, weibliche.
Wie hat ihn denn bloß die Miliz in so einem Aufputz durch die Straßen gelassen?
Iwan Nikolajewitsch Bezdomny hörte es und antwortete.
Höret ihr alle, er ist erschienen. Schnappt ihn euch und zwar schnell, bevor er weiß Gott, was für Unheil anrichtet.
Wie? Was? Wie? Tönte es jetzt von allen Seiten.
Was hat er gesagt?
Wer ist erschienen?
Der Sachverständige, sagte Iwan.
Ein Sachverständiger hat unseren Mischa Berlioz eben am Patriarchenteich ermordet.
Da strömte das Volk aus dem Inneren des Saals auf die Veranda. Und siehe, eine gewaltige Menge sammelte sich um Iwans Licht.
Ermordet?
Und von wem, wenn ich fragen darf?
Von einem ausländischen Sachverständigen. Ein Professor und einem Spion. Leute, ruft die Miliz. Die sollen 5 Mofas mit Maschinengewehren losschicken und den Professor fangen. Und vergesst nicht zu sagen, der ist nicht allein. Da wäre noch so ein langer, karierter Typ und dann noch ein fetter, schwarzer Kater.
So langsam geriet Iwan aus der Fassung.
Durchsucht erstmal das Griboyedow. Der ist nämlich hier. Ich kann ihn schon riechen.
Er schubste alle, schwenkte die Kerze, sich selber mit Wachs bekleckernd, und warf einen Blick unter jedes Tischchen. Nun aber fiel das Wort »einen Arzt«. Und irgendein fleischiges, sanftes Gesicht, wohlgenährt und glatt rasiert, mit einer Hornbrille tauchte auf.
Nur ruhig, Blut! Sie sind durcheinander und schuld daran ist der Tod unseres allseits hochgeschätzten Michail Alexandrowitsch.
Sie brauchen Ruhe. Die Kollegen bringen Sie jetzt ins Bett und dort finden Sie Schlaf.
Du da! Fiel Iwan ihm grinend ins Wort.
Du da! Du willst einfach nicht kapieren, dass es darum geht, den Professor zu fangen. Und du kommst mir stattdessen mit all dem Quark. Du blöder Affe!
Rasch nahm er die Kerze in die rechte, holte weit aus und patschte dem teilnahmsvollen Gesicht eins übers Ohr. Da hatten sie endlich den glorreichen Einfall, sich auf Iwan zu stürzen, und sie stürzten sich auf Iwan. Die Kerze ging aus, das Gesicht verlor seine Brille, die gleich zertrampelt wurde. Iwan stieß ein entsetzliches Kampfgeheul aus.
Loslassen! Lass mich los! Lass mich los! Wächter, du blöde Affe!
Es schepperte das Besteck, das von den Tischen herunterfiel.
Hilfe!
Es schrien die Frauen.
Hilfe!
Einen Milizmann!
Miliz! Ruf die Miliz!
Und der Portier, bereits völlig meschugge, hörte ein lauter werdendes Johlen, weibliches Kreischen und Tellergeklirr.
Los, die Trillerpfeife!
Pantelemon vom Buffet! Zu mir!
Einen Milizmann!
Lass mich loslassen! Du Schweinefresse!
Miliz!
Ein Wagen in die Psychiatrie!
Einen Wagen!
Eine Viertelstunde später durfte das völlig verdatterte Publikum im Restaurant, am Boulevard, in den Fenstern zum Garten miterleben, wie Pantelemon, der Portier, ein Milizmann und ein Kellner unter Verstärkung des Dichters Ryuchin durch das Griboyedowsche Tor einen puppenhaft eingewickelten jungen Menschen hinaustrugen. Der schluchzte und schickte sich an, jenem Ryuchin in die Visage zu spucken, wobei er über den Boulevard schrie:
»Du blöder Affe! Du Schweinefresse!«
Rings rauschte die Menge und tratschte über die beispiellose Geschichte. Alles in allem ein riesengroßer, schmieriger, reizender Skandal, der sich erst legte, als der Laster vom Griboyedowschen Tor fortgerollt war und mit ihm der arme Iwan Nikolajewitsch, der Milizmann, Pantelemon und Ryuchin.
Slavnaje morje, spjašenej Bajkal, славный корабль, амурёвая бочка. Эй, баргузин, пошевеливай вал. Молодцу плыть недалёчка.
Капитул 6. Schizophrenie, wie bereits gesagt. Moskaus berühmte psychiatrische Klinik, erst vor kurzem am Fluss erbaut. Nachts um 2:30 in der Aufnahme. Herein kam ein Herr mit spitzem Bärtchen und weißem Kittel. Drei Sanitäter behielten Iwan Nikolajewitsch, der auf dem Sofa saß, die ganze Zeit fest im Auge. Der Dichter Ryuchin, recht aufgewühlt, war auch zugegen. Iwan Nikolajewitsch saß, vollkommen reglos, mit finsterer Miene, die Brauen gerunzelt. Das Erscheinen des Doktors löste in ihm überhaupt keine Reaktionen aus.
»Ein bisschen zu viel getrunken, wie? Und was soll die Unterwäsche? Habt ihr ihn aus dem Bett geholt?«
»Er kam in diesem Aufzug ins Restaurant.«
»Aha, aha.« Der Arzt zeigte sich sichtlich befriedigt.
»Und die blauen Flecken haben uns wohl ein wenig gerauft.«
»Naja, er ist vom Zaun gestürzt und hat sich im Restaurant geprügelt.«
»Wie alt sind Sie?«
»Ach, schert euch doch allesamt zum Teufel und lasst mich in Ruhe. Alle verklagen werde ich euch. Ganz besonders dich, du stinkende kleine Bazille.«
Diese Meldung war extra für Ryuchin bestimmt. Ryuchin atmete schwer, wurde knallrot und dachte eins. Da hatte er doch eigenhändig eine Schlange am Busen genährt, hatte einem geholfen, der sich jetzt im Nachhinein als sein Erzfeind entpuppte. Was tun? Sich mit einem Geisteskranken anlegen?
»Warum hat man sie eigentlich zu uns gebracht?«
Der Arzt war den Beschuldigungen des Domnis mit Aufmerksamkeit gefolgt.
»Ach, sollen sie doch alle verrecken, die dämlichen Ochsen. Die haben mich einfach gepackt, mit irgendwelchen Lappen gefesselt und in einem Lastwagen herkutschiert.«
»Darf ich fragen, warum?«
»Also, ich war in der Moskauer Baden und dann hat sich einer meine Klamotten gekrallt und mir stattdessen all diesen Krempel hier gelassen. Soll ich denn nackt durch Moskau spazieren? Musste ja ganz schnell zum Griboyedow.«
Der Arzt sah ungläubig zu Ryuchin herüber.
»So heißt das Restaurant.«
»Aha. Und wozu die Eile?«
»Ich versuche ja, den Sachverständigen zu schnappen.«
»Was denn für einen Sachverständigen?«
»Sie kennen doch Beljos? Mischa Beljos?«
Ryuchin hätte am liebsten geschwiegen, aber er musste es schließlich klarstellen.
»Der Masolizekretär Beljos wurde heute Abend am Patriarchenteich von einer Tram überfahren.«
»Hey, Wer von uns zweien war denn dabei? Ich oder du?
Er hat ihn absichtlich unter die Tram gekriegt.
Sie meinen, er hat ihn gestoßen?
Ja, wieso?
Ivan verzweifelte schier an der allgemeinen Begriffsstutzigkeit.
So einer braucht überhaupt nicht zu stoßen. Sachen hat er drauf, das haut einen um. Der wusste zum Beispiel von Anfang an, dass Berlioz unter die Tram gerät.
Ja. Und was haben Sie für Maßnahmen ergriffen, um den Mörder zur Strecke zu bringen?
Dabei wandte sich der Arzt einer Frau im weißen Kittel zu, die seitlich am Tisch gesessen hatte. Sie holte ein Formular hervor und begann, dessen Felder auszufüllen.
Folgende Maßnahmen. Ich nahm mir in der Küche eine Kerze.
Die da? Fragte der Arzt.
Genau die. Und dann?
Und wozu die Ikone?
Ach ja, die Ikone. Nun, die Sache ist die, jener Sachverständige, ich möchte jetzt offen zu Ihnen sein, hat den Leibhaftigen zum Gesellen und ist dementsprechend schwer zu fangen.
Da standen die Sanitäter stramm, ohne den Blick von Ivan abzuwenden, der einfach weitersprach.
Ja, der hat mit Pilatus geplaudert. Ihr braucht mich gar nicht so anzuglotzen, ist mein Ernst. Er hat alles gesehen. Die Galerie, die Palmen, kurzum, er war bei Pontius Pilatus. Das kann ich beschwören.
In diesem Moment schlug die Uhr zweimal.
Hey, hallo.
Hey, hallo. Ist schon zwei. Mann, ich trödel hier mit euch rum. Nichts für ungut. Wo ist hier ein Telefon?
Lasst ihn ans Telefon.
Und Ivan griff zum Hörer, während die Frau sich leise bei Ryuchin erkundigte.
Ist er verheiratet?
Nein, ledig.
Ist da die Miliz?
Gehört zur Gewerkschaft?
Ja.
Die Miliz? Herr Wachtmeister, ordnen Sie an, dass man sofort 5 Mofas mit Maschinengewehren losschickt, um einen Sachverständigen aus dem Ausland zu fangen. Wie? Holen Sie mich am besten ab, dann komme ich mit. Sie sprechen mit dem Dichter Vestomny. Ja, Vestomny, aus der Klapse.
Wie lautet die Adresse?
Fragte er flüsternd den Doktor, die Hand vor die Muschel gelegt und brüllte schon wieder hinein.
Hallo, verstehen Sie mich? Das gibt's doch nicht. Hallo? Das gibt's doch nicht.
Er heulte auf und schmiss den Hörer gegen die Wand. Dann drehte er sich zum Arzt und reichte ihm die Hand.
Schönen Abend noch. Und nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, wo möchten Sie denn hin? Ihnen ist nicht wohl, bleiben Sie doch.
Auseinander, rief Ivan den Sanitätern zu, die ihm die Tür versperrten.
Na, wird's bald?
Ryuchin erbebte. Die Frau betätigte einen Knopf, worauf an der glatten Tischoberfläche ein metallisches Kästchen und eine noch eingeschweißte Ampulle zum Vorschein kamen.
Loslassen!
Einen Augenblick später zappelte Ivan bereits in den Händen der Sanitäter.
Loslassen! Es hat mich loslassen!
Eine Spritze erglänzte in den Händen des Arztes. Es roch nach Äther. Ivan, von 4 starken Männern gehalten, wurde schwach, und der flinke Doktor nutzte just diesen Moment aus, um ihm in den Arm die Nadel zu rammen. Ihr Schurken, brüllte Ivan und sah sich wild um, gähnte dann plötzlich und grinste verärgert.
Jetzt habt ihr mich halt doch eingebuchtet.
Er gähnte noch einmal, legte sich unerwartet hin, den Kopf aufs Kissen, die Faust ganz kindlich unter die Wange, lallte bereits ohne jede Feindseligkeit und schloss die Augen.
Ist ja gut, ist ja gut. Werde das selber auslöffeln müssen. Ich hab euch gewarnt. Und jetzt macht, was ihr wollt. Pilatus ist sowieso viel interessanter.
Pontius Pilatus.
Ein Bad. 117. Einzelzimmer. Mit Wachen.
Und wieder musste Ryuchin erbeben. Denn lautlos öffneten sich weiße Türen. Dahinter ein Flur im bläulichen Schein der Nachtbeleuchtung. Daraus kam ein Bett auf Gummirollen und fuhr wieder weg, nachdem man den ruhig gestellten Ivan darauf gelegt hatte. Und die Türen schlossen sich hinter ihm.
»Doktor«, flüsterte Ryuchin bestürzt, »demnach ist er wirklich krank?«
»Wahnvorstellungen. Schwerer Fall. Ich vermute mal Schizophrenie plus Alkoholismus.«
Wenige Minuten später brachte der Laster Ryuchin zurück in die Stadt. Es dämmerte. Die Lichter an der Chaussee brannten zwar noch, aber deren Schimmer wirkte schon überflüssig und eklig. Der Fahrer ärgerte sich. Die Nacht war sinnlos vertan, jagte den Wagen so schnell er konnte, der an jeder Kurve ins Schleudern kam. Der Wald fiel ab, blieb irgendwo hinten. Der Fluss ging zur Seite und entgegen kam lauter Zeugs herangewirbelt. Zäune mit Wächterhäuschen davor, gestapeltes Brennholz, riesige Pfähle, obskure Masten mit Spulen drauf, Steinschutthaufen, Erde, zerschunden von tausend Kanälen. Kurzum, an der allernächsten Ecke lauerte Moskau, um sich jeden Moment auf einen zu stürzen und zu umschlingen. Ryuchin wurde geschüttelt, gerüttelt. Der Klotz, welcher ihm als Sitzplatz diente, drohte die ganze Zeit wegzurutschen. Bevor sie in den Trolleybus gestiegen waren, hatten der Milizmann und Pantelemon ihm die Handtücher aus dem Restaurant hineingeworfen. Die huschten jetzt im Laderaum hin und her. Erst versuchte er noch, sie aufzusammeln, dann aber...
»Den Teufel auch, was tue ich hier eigentlich? Bin doch nicht blöd.«
stieß er sie mit dem Fuß beiseite und schenkte ihnen keine Beachtung mehr. Die Stimmung des Fahrenden war miserabel. Eins stand fest, der Besuch im Hause der Trübsal hatte sich ihm tief eingeprägt. Nun ja, die Verse. Er ist 32.
»Und wie soll's weitergehen?« »Tja, genauso. Ja aus, ja ein, immer wieder die paar Gedichte schreiben.«
»Bis ins hohe Alter?« »Ja, bis ins hohe Alter. Und was bringen ihm diese Gedichte? Womöglich Ruhm?«
»Ach, lass den Blödsinn. Sei ehrlich, wenigstens du dir selbst. Wie vermächtet denn jemand Ruhm zu erlangen, der solche Gedichte schreibt? Ich glaube kein Wort von dem, was ich schreibe.«
Vergiftet vom Ausbruch der Neurasthenie zuckte der Dichter kurz auf. Das Ruckeln unter ihm hatte sich gelegt. Ryuchin hob den Kopf und erkannte, er war längst in Moskau. Mehr noch, über der Stadt tagte es schon. Die Wolke leuchtete golden bestrahlt. Sein Lastwagen aber steckte fest an der Ausfahrt zum Boulevard, mitten in einer Autokolonne. Und vor ihm auf dem Sockel der Mann aus Metall, der unbeteiligt mit geneigtem Gesicht die Straße betrachtete. Seltsame Gedanken durchströmten jetzt das Hirn des kranken Dichters.
»Der da zum Beispiel. Mein echter Glückspilz.«
Nun aber richtete Ryuchin sich auf, zu voller Größe, dort im Laderaum des Lasters, und drohte mit geballter Faust dem gusseisernen Menschen, der doch niemandem was zuleide getan hatte.
»Jeder seiner Schritte, egal welcher, nutzte ihm. Was auch immer geschah, verhalf ihm zum Ruhm. Aber wo ist die Leistung? Das wüsste ich zu gern. Nehmen wir die Worte, will der Himmel sich verhüllen. Was wäre denn daran so Besonderes? Nix, einfach nur Glück gehabt. Einfach nur Glück gehabt.«
Ryuchin merkte, wie der Lastwagen unter ihm wieder ansprang.
»Da schießt irgendein Weißgardist auf ihn, trifft seinen Oberschenkel und macht ihn damit für alle Zeiten berühmt.«
Die Kolonne fuhr los. 2 Minuten später betrat der kranke, vielleicht sogar gealterte Dichter die Veranda des Griboyedowschen Hauses. Sie war fast leer. Eine kleine Gesellschaft trank noch zu Ende. In ihrer Mitte ereiferte sich ein bekannter Konferencier, auf dem Kopf eine Usbekenkappe, in der Hand ein Glas Abrau. Ryuchin, mit den Handtüchern schwer belastet, wurde von Archibald Archibaldowitsch willkommen geheißen. Der nahm ihm auch gleich die verdammten Lumpen ab. Den ließ das Schicksal des Dichters im Grunde kalt.
»Trotz seines ewigen Eieiei und der ständigen Fragerei bezüglich Bestovny. Wer weiß schon, wie man's macht. Ist auch richtig so.«
»Archibald Archibaldowitsch, ein Schnäpsleib könnte ich jetzt gut vertragen.«
Eine Viertelstunde später beugte sich Ryuchin, mutterseelenallein, über Fischhäppchen und kippte ein Glas nach dem anderen. Nein, die eingeschlagene Bahn lässt sich nie wieder verlassen, höchstens vergessen. Der Dichter hatte die Nacht vertan und begriff, sie ist hin und kehrt nicht zurück. Einmal den Kopf von der Lampe weg, zum Himmel heben, und du weißt, diese Nacht ist für immer verloren. Die Kellner beeilten sich und rissen von den Tischen die Decken ab. Jeder um die Veranda streunende Kater sah irgendwie morgendlich aus. Über den Dichter brach unaufhaltsam der Tag herein.
Michail Bulgakov, Meister und Margarita, aus dem Russischen von Alexander Nitzberg, 2. Teil. Erzähler Michael Rotschopf. Ivan Milan Peschel. Berlioz Jens Harzer. Voland Thomas Thieme. Nepremenova Nathalie Selig. Karowjew Wolfram Berger. Sagriwow Hendrik Ernst. Ermittler Dietmar Bär. Professor Strawinski Felix von Manteuffel. Riuchin Johannes Silberschneider. Praskowja Fjodorowna Christiane Rosbach. Sowie Margit Bendokat, Caroline Ebner, Samuel Finzi, Steffen Scheumann, Jeanette Spassowa und Stefan Zinner. Komposition Klaus Bulert. Ton und Technik Andreas Meinitzberger, Markus Huber, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Klaus Bulert. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
Lust auf mehr Hörspiel?
Man warne ihn davor, ungehorsam zu sein.
Weitere Hörspielklassiker finden Sie in unserem Hörspielpool.
Von dieser Freundschaft wusste ich gar nicht, sagte der Direktor.
Welches Spiel treibe ich?
Hörspielpool in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jede Zeit ist Hörspielzeit.